Ich möchte Sie grüßen heute zum dritten Adventssonntag. Wenn wir uns hier versammeln, so tun wir dies, weil Jesus Christus unter uns gegenwärtig sein will und zu uns reden durch sein Wort. Und ich will Sie grüßen mit dem Wort, das von alters her zu diesem dritten Adventssonntag gehört: Bereitet dem Herrn den Weg. Wir wollen miteinander singen vom Lied 401, die Verse 1, 5 und 6. Herr Jesus Christus, wir wollen dir heute Morgen danken für diese schöne Festzeit, die vor uns liegt, für die ganze Freude, die du uns schenkst mit diesen schönen Liedern und mit den großen Zusagen deines Kommens. Aber wir haben Sorge, dass das alles auch bei uns nur ein äußeres Feiern bleibt. Und darum bitten wir dich, dass du uns nun anleuchtest, dass wir erkennen, was bei uns in Ordnung kommen muss und was vor dir falsch ist, was vor dir nicht bestehen kann, lieber Herr. Und da bringen wir dir auch den Ungehorsam, von dem wir eben gesungen haben, das geteilte Herz, das sich oft nicht unter deine Führung stellt, und so manche Schuld, die wir vor dir bekennen und aussprechen wollen. Mach du uns jetzt frei davon, dass du bei uns Wohnung machen kannst. Komm, Herr Jesu, kehre bei uns ein in unser Leben. Und mach du aus uns ein Tempel deines Heiligen Geistes. Und so wollen wir dir jetzt in der Stille all das sagen, was uns beschäftigt. Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, meins Herzenstür, dir offen ist. Amen. lese aus Matthäus 3, Vers 1 bis 12 von Johannes dem Täufer. Wenn Sie es mitlesen in Ihren Bibeln, dann haben Sie mehr davon. Es gibt unter den Christen eine ganz verbreitete Meinung negativer Urteile über Johannes den Täufer, als ob das eben nur so eine dunkle Botschaft gewesen wäre. Jesus hat sich ausdrücklich auch zur Taufe des Johannes bekannt. Und es wäre gut, wir würden uns auch darunter beugen, dass wir miterleben, wie selbst so viel von dem Werk der Christen im Feuer zerbrennt. Die Axt ist schon den Bäumen in die Wurzel gelegt. Wer ein wenig in die Kirchengeschichte hineinschaut, sieht, dass das, was Johannes redet, auch für Christen bedrohende Aktualität behält, wenn sie nicht teilhaben an dem neuen Leben, das Gottes Geist wirkt. Zu dieser Zeit kam Johannes der Täufer und predigte in der Wüste von Judäa: Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das Wort tut Buße müssen wir einfach neu übersetzen, seitdem es Bußgeldkataloge gibt und Bußgeldbescheide. Das heißt, bekehrt euch. Denn dieser ist, von dem durch den Propheten Jesaja gesagt worden ist: Es ist die Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht seine Steige eben. Er aber, Johannes, hatte ein Gewand aus Kamelhaaren an und einen ledernen Gürtel um. Seine Speise waren Heuschrecken und wilder Honig. Die alternative Lebensweise des Johannes ist nicht das Entscheidende, sondern seine Botschaft. Da gingen zu ihm hinaus die Stadt Jerusalem und ganz Judäa und alle Länder am Jordan, ließen sich im Jordan von ihm taufen und bekannten dabei ihre Sünden. Als er nun sah, dass viele Pharisäer und Sadduzäer zu ihm zur Taufe kamen, sagte er zu ihnen: Ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn versichert, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Darum bringt rechtschaffene Frucht der Bekehrung. Denkt nur nicht, dass ihr bei euch sagen könnt: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott vermag Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Schon ist den Bäumen die Axt an die Wurzel gelegt. Darum jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Und ich bin nicht gut genug, ihm auch nur die Schuhe nachzutragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat seine Wurfschaufel in der Hand. Er wird seine Tenne fegen und den Weizen in die Scheune sammeln. Aber die Spreu wird er verbrennen mit unauslöschlichem Feuer. Die Erinnerung daran, dass Jesus das Endgericht am jüngsten Tag hat. Und auch das ist wahr, was Johannes verkündigt hat. Nun wollen wir das Lied singen mit Ernst, o Menschenkinder, das Lied 9, die Verse 1 bis 3.
Jesaja 40, Vers 1 bis 11, in den ausgelegten Bibeln, Seite 681. Da haben manche gefragt, warum wir die Seitenzahl angeben. Wir freuen uns riesig, dass in unserem Gottesdienst immer Leute sind, die es nicht gewohnt sind, eine Bibel in der Hand zu halten. Und das ist die schönste Freude für uns. Und wir wollen das immer zum Ausdruck bringen, dass es hier nicht um irgendeine Rede von Menschen geht, sondern dass wir auch mit den Worten der Predigt ja nur dieses Wort Gottes am Ende zum Klingen bringen wollen. Und dass das am Ende uns bleiben soll. Kapitel 40, Vers 1. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Es ruft eine Stimme: In der Wüste bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden, und was uneben ist, soll gerade, und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden, und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Es spricht eine Stimme: Predige. Und ich sprach: Was soll ich predigen? Alles Fleisch ist Gras, und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, denn des Herrn Atem bläst da rein. Ja, Gras ist das Volk. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Zion, das ist ja eine Chiffre oder ein Codewort für die Gemeinde. Zion, du Freudenbotin, steig auf einen hohen Berg. Jerusalem, du Freudenbotin, erhebe deine Stimme mit Macht. Erhebe sie und fürchte dich nicht. Sage den Städten Judas: Siehe, da ist euer Gott. Siehe, da ist Gott, der Herr. Er kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen. Siehe, was er gewann, ist bei ihm, und was er sich erwarb, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Er wird die Lämmer in seinen Arm sammeln und im Bausch seines Gewandes tragen und die Mutterschafe führen. Herr, du musst uns dein Wort erklären und erleuchten. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, es gibt gar nicht so wenige unter uns, die in solchen Vorbereitungstagen auf Weihnachten bedrückt, traurig sind, manche sogar regelrecht verzweifelt. Sagen einem dann in einer dieser ganz vertrauten Stunden: Das gibt für mich das traurigste Weihnachten meines Lebens. Der Schmerz, unter dem sie leiden, der geht so tief, dass die Kerzen und die Tannenzweige, die Geschenke, die Süßigkeiten und was das alles ist, das nicht heilen, nicht zudecken kann. Und wenn wir uns rüsten auf die Weihnachtstage, dann wollen wir uns auch bewusst machen, dass heute, ich meine doch, mehr Menschen als in den zurückliegenden Jahren bedrückt, traurig und auch ohne Hoffnung sind. Manche nicht einmal mit einem Funken von Hoffnung. Man muss ja nur einmal sehen, was die Wörter sind, die junge Menschen heute aussprechen. Sie sprechen vom Frust, dieser totalen Lustlosigkeit, vom Nullbock. Das lohnt nicht mehr, irgendwas anzupacken. Ich war vor ein paar Tagen in einer Universitätsstadt zu einem evangelistischen Abend über das Thema, wie man Christ wird. Was mich überrascht hat in der offenen Aussprache, dass da plötzlich eine junge Studentin ganz offen, so wird das wahrscheinlich kaum einer von Ihnen wagen, davon gesprochen hat, dass sie es nicht aushält, allein in ihrem Zimmer, ohne einen Menschen. Und da könnte sie da einfach nichts damit anfangen, auch was wir sagen vom Glauben. Und dann ist die große Angst vor der Zukunft, das ist nicht bloß ideologisches Geschwätz, das gibt es heute auch. Aber wenn wir Eltern uns hineinversetzen, was das bedeutet für einen jungen Menschen, nicht zu wissen, ob man ihn überhaupt braucht oder ob er überflüssig ist mit seinen Gaben in unserer Welt. Ob man ihn einfach draußen stehen lässt und sagt, du kriegst doch Geld, aber schaffen brauchst du nicht. Das macht Menschen so ohne Hoffnung. Und da bin ich so froh, dass das Wort Gottes immer viel tiefer ansetzt und viel direkter Menschen anspricht. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Gott hat eine Botschaft in diesen Weihnachtstagen, die jeden Menschen erreicht. Und es wird extra hinzugesetzt, dass die Gemeinde und wir, die das Wort Gottes auslegen, Freudenboten sein sollen. Und es in diese Welt hineinrufen und nicht einfach bloß das Klagegeheul jetzt noch einmal anstimmen, sondern den Mutlosen, den Kranken, den Sterbenden, den Hoffnungslosen, denen, die nicht mehr weitermachen wollen, das zurufen. Dein Leben hat Sinn und dein Leben wird hell. Ich will das wieder ein wenig gliedern, will zuerst darüber sprechen, auch wenn es Dürre und wüst um uns ist. Ich muss noch einmal da stehen bleiben in diesem Namen, den man da der Gemeinde gibt, eine Freudenbotin zu sein. Ich weiß nicht, ob man das so schnell von uns erwartet, wenn man in unsere Versammlungen hineinkommt, dass wir fröhliche Leute sein sollen. Man kann das ja auch mit allem albernen Witze machen, Witzeklopfen nicht erreichen, dass es fröhlich zugeht. Das ist ja die Frage, ob Menschen, die selbst ein sehr schweres Lebensschicksal haben, in einer Freude davon reden können, wie es in ihrer Dunkelheit hell wird, wie sie ihre Ängste überwinden können, dass sie es anderen erzählen. Und deshalb wird hier aufgefordert, steig auf einen hohen Berg, lass deine Stimme weit hinaus schallen, schrei so laut du kannst, nicht weil das Schreien besonders schön ist, sondern weil das in die letzten Wohnungen durchdringen muss, in die letzte Krankenstube muss das jetzt hinein, das muss jeder hören, was unsere Hoffnung ist und die große Weihnachtsfreude. Was soll ich predigen, fragt Jesaja. Was? Warum sagt er denn das? Alles, was er sagen will an göttlichem Trost, wird ihm angesichts der großen Traurigkeit der Welt so billiges Gerede. Er sagt, was soll ich denn sagen? Meine Worte kommen mir so kümmerlich vor. Geht's Ihnen nicht auch so? Wenn Sie einem schwer Leidgeprüften gegenüber sitzen und sagen, aber kann man das eigentlich mit so schlichten Worten jetzt bekennen? Und Jesaja gebraucht ein Bild, das für sich selbst spricht. Alles Fleisch ist Gras im Vers 6. Alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Feld. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Denn des Herrn Atem bläst da rein. Es ist mir selbst dieses Jahr so gegangen, als wir Erntedankfest gefeiert haben. Damals, als wir noch um das Leben unserer Tochter gebangt haben. Und als wir dort im Erntedankfest den Psalm 103 gelesen haben, wo genau das Gleiche noch einmal steht. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht auf wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber weht, so ist sie nimmer da in ihrer Stätte. Kennt sie nicht mehr. Gott weiß, was für ein Machwerk wir sind. Er weiß, dass wir nur Staub sind. Das ist ja im Leben eine so erschütternde Erfahrung. Dieses Wort, das verstehen jetzt die, die in der Trauer leiden. Das verstehen jetzt die, die eine ganz schwere, nicht heilbare Krankheit mit sich an ihrem Leib herumtragen. Die leiden unter ihrer Schwäche. Mein Leben ist wie Gras. Was bleibt denn da? Das vergeht ja alles. Aber doch will ich hinzusetzen, es ist bestimmt nicht bloß vom Sterben und von der Krankheit gemeint, das ist mit hineingenommen. Es geht doch hier in diesem prophetischen Wort um die Erfahrung der Sinnlosigkeit des Lebens. So wie es ein moderner Mensch heute empfindet. Was man eigentlich anpackt und aufbaut, das zerbricht. Und darum gehört das mit hinein, dass aus dem begeisterten Höhenflug der Weltentwicklung, und vor ein paar Jahren hat man das Wort ja noch so kühn gebraucht, jeder junge Mensch hat einem entgegengehalten, wir wollen doch die Welt verändern. Und am Ende steht das erschütternde Bewusstwerden, dass alles, was wir schaffen, gar keinen Bestand hat. Und dass unsere so wunderbaren Absichtserklärungen gar keine Bedeutung haben. Alles Fleisch ist wie Gras. Das, was der Mensch macht, ist eben Fleisch. Fleischlich von dieser Welt. Und selbst die höchsten, wunderbarsten Blüten, die dieses Fleisch treiben kann, in der Geistesentwicklung, in der Wissenschaft, in der Kunst und in der Kultur, sind wie die Blume. Die blühen wunderbar und das vergeht. Vor der grausigen Realität dieser Welt. Und ich weiß gar nicht, ob wir das immer leugnen sollen, dass vielleicht manche Ängste der Zukunft doch recht haben. Wer weiß denn das so sicher, ob wir nicht in dunkle Zeiten vielleicht doch hineingehen? Ich weiß es nicht. Nach dem, was das Wort Gottes sagt, ja. Und es steht da, dass dieses Zerfallen und Zerbrechen der Schönheit des Grases und der Blumen auf dem Felde, ja, nicht einfach etwas Ungewohntes ist. Des Herrn Atem bläst da rein. Das ist Gottes Gerichtsatem. Gottes Heiliger Geist, der zerbrechen und zerfallen lässt, die kühnen Träume der Menschen. Und immer wieder diese Hoffnungen, die aufgebaut werden und diese kühnen Gedanken, was alles geschaffen werden wird. Und dann zerfällt es. Davon rührt ja heute die Hoffnungslosigkeit unserer jungen Generation, dass sie nicht mehr wissen, wie das weitergeht. Wenn der Wahn unserer modernen Zeit offenbar wird, dass wir eben die Welt gar nicht anders gestalten können. Und sie auch bei so viel Fortschritt sich in ihrem Grund doch gar nicht geändert hat. Ich möchte ein Beispiel gebrauchen, an dem es uns vielleicht deutlich werden kann. 1939 hat ein Pastor der Berliner Stadtmission über diesen Abschnitt eine Reihe von Predigten gehalten und hat sie in einem kleinen Büchlein veröffentlicht, Hans Dannenbaum, Tröstet, tröstet mein Volk. Es war kein einziges politisches Wort drin, nur es sei heute eine Zeit, in der man anfangen müsste, das Trostamt in der Gemeinde wieder begreifen. Das Büchlein wurde beschlagnahmt von der Gestapo und verboten, weil es der damaligen Begeisterung des Volkes am Anfang des Krieges widersprach. Es sei keine Zeit zum Trösten, es sei Zeit zum Siege feiern. Und vielleicht lassen wir uns manchmal immer wieder mitreißen von diesen großen Weltströmungen. Sie wissen ja, dass im Osten genau dies der Konflikt der bekennenden Christen mit dem Staat ist. Wenn sie anfangen, von der Hinfälligkeit und Sünde des Menschen zu reden. Denn dass wir Gras sind und die Blume verwelkt, das ist ja nicht bloß unser Todverfallenheit, an dem wir leiden, sondern das ist ja letztlich eine Wurzel unserer Gottesferne. Weil wir sündige, von Gott gefallene Menschen sind, müssen wir sterben. Es soll jetzt nicht der Eindruck entstehen, als ob wir durch die Welt ziehen und den Leuten ihre großen, leuchtenden Ziele madig machen wollten. Bestimmt nicht. Wir müssen sie gar nicht madig machen. Wir können darauf warten, dass über kurz oder lang das alles zerbricht. Weil das die Art dieser Welt ist. Und dieses Bild, das hier gebraucht ist, das wollen wir noch mehr zum Klingen bringen. Die biblischen Bilder zur Entfaltung vom Verdorren. Das blüht wunderbar, man steht staunend davor und nach kurzer Zeit ist nur noch eben dieses verdorrte Grashelmchen da und diese welke Blüte, die den Kopf nach unten hängt. Und ich möchte mich an die jungen Leute wenden, wenn ihr ein wenig kritisch einmal die älteren Menschen anseht, dann seht ihr, wie das ihr Leben zeichnet. Ein aufblühendes Leben und im Alter die Resignation und die Traurigkeit, dass es verflossen ist. Und darum will man am Grabe oft so gerne das Rühmen noch einmal haben, dass die Blume ewig leuchte. Und das ist nicht wahr. Wenn einer ins Grab gelegt wird, dann stehen schon ein paar um das Grab herum, die sich freuen, dass sie den Posten jetzt kriegen. Und dass der endlich aus dem Weg geräumt ist, der Querulant, an dem man so sich gestritten hat und der einem so oft im Wege und unbequem war. Das ist ja gar nicht wahr, dass das alles bleibe, ewig bleibe, unvergessen bleibe. Und darum verstehen wir, dass ein Johannes der Täufer hinauszog in die Wüste. Warum denn in die Wüste? Was hat denn das für eine Bedeutung? Draußen ist es doch in der Wüste unheimlich. Kein Wasser, keine Pflanzen. Das war nicht, wie heute unsere jungen Leute versuchen, hier diesem alternativen Leben eben etwas Lohnendes abzugewinnen, sondern der Johannes wollte sagen, die Zivilisation ist nur eine welke Blüte, die Kultur Jerusalems ist eine welke Blüte und die Religiosität dort ist eine welke Blüte samt dem Tempelgottesdienst. Und liebe Schwestern und Brüder, wir wollen das doch auch sagen in unserer ganzen äußeren Kirchlichkeit. Meinen Sie, das bleibe bis in die Ewigkeit? Unsere Organisationen und die Gottesdienstformen, die werden doch wandeln, um die geht es doch uns nicht. Der Tempelvorhang, der nachher zerrissen ist, der war ja damals schon brüchig. Darum hat Johannes den Tempelplatz verlassen und ist hinausgezogen und hat gesagt, lenkt euren Blick weg von dem allem, das verdorrt, das vergeht. Aber er hat von den Leuten gefordert, dass sie sich untertauchen lassen und mit sich drunter stellen unter diesen Prozess des Sterbens und Vergehen müssen. Und das muss jeder Mensch, wenn er wach werden will in seinem Leben, einmal bewusst tun. Das ist ja für uns im Augenblick einer bewussten Glaubensentscheidung auch das Wichtige, dass ich mich vor Gott beuge unter die Todesverfallenheit meines Lebens. Ich bin nur eine verdorrende Graspflanze, eine kurzblühende Blüte, die dahin muss. Herr, was ist mein Leben? Und darum verstehen wir, dass der Jesaja sagt, was soll ich denn predigen? Ja, aber des Herrn Wort, aber des Herrn Wort bleibt ewiglich. Des Herrn Wort bleibt ewiglich. Und darum geht es gar nicht so um die großen, immer wieder neuen Menschheitsentwicklungen, die uns auch als Christen faszinieren, weil wir meinen, ob nicht doch eine neue Entwicklung eingeleitet werde in unserer Zeit. Das, was bleibt, ist, wo Menschen sich bekehren, weg von dem brüchigen Lebensgrund, auf dem sie stehen. Und dieses Wort Gottes nehmen jetzt wie ein Lebensmittel. Wir haben heute Morgen gefrühstückt. Ich hoffe, dass Sie gut gefrühstückt haben. Und dann müssen Sie Nahrung zu sich nehmen. Und diese Nahrung, die stärkt Ihren Leib. Dann können Sie wieder sich bewegen und handeln und arbeiten und gehen. Und Sie müssen die Nahrung immer wieder neu zu sich nehmen. So lebt ein Mensch vom Wort Gottes. Aber in der Bibel gibt es auch noch einen anderen Hinweis, dass das Wort Gottes gleichsam die neue Basis ist, auf der man überhaupt nur leben kann, weil das bleibt, wenn ihr Leben übereinstimmt mit dem Wort Gottes. Völlig übereinstimmt, dann haben sie eine Basis, dass sie ruhig, gesichert leben können. Das ist doch das Große, wenn wir an einem Sterbebett einem Menschen, dessen Lebenskraft entschwindet, sagen, fürchte dich nicht. Der Herr ist bei dir. Den 23. Psalm lesen. Und ob ich schon wanderte durchs Finstern, das bleibt doch, auch wenn mein Leib zerbricht. Das bleibt doch in der Krankheit. Und was mich manchmal so ergrimmen kann, wenn dann selbstgläubige Leute sagen, aber wir wollen doch keine Bibelsprüche sagen. Ja, was denn sonst? Was bleibt denn in der Traurigkeit der Welt? Das müssen Sie einmal nachlesen. Jetzt sind es 40 Jahre her, heute Nacht, dass Jochen Klepper gestorben ist. Wie er das in seinen letzten Lebenstagen, worum das Leben seiner Frau und seiner Tochter rang, mit Eichmann sprach, sagt, ich kann die Pfarrer mit ihren Predigten nicht mehr hören, wenn sie doch nur Gottes Worte sagen würden. Das Einzige, was durchrettet durch die Dunkelheit der Welt. Das Wort Gottes ist so eine Kraftquelle. Aber nicht bloß, dass man es hört, sondern wenn es unser Leben durchdringt und unser Tun bestimmt, dann ist dieses Wort Gottes die Basis. Und man muss jetzt aufschlagen im 1. Petrusbrief und ich möchte Sie doch bitten, darum wollen wir ja die Bibeln dabei haben. Im Neuen Testament, Seite 230, 1. Petrus 1, Vers 23. Ihr seid ja wiedergeboren, ich sage immer lieber, wegen dem Missverständnis der Wiedergeburt vom Buddhismus, ja neugeboren. Nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das immer bleibt, denn alles Fleisch ist wie Gras. Da wird ja nochmal das Jesaja 40 Wort aufgenommen. Alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen, aber des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Das ist das Wort, welches euch verkündigt worden ist. Da ist das überwunden mit dieser Vergänglichkeit unseres Lebens. Und das macht uns fest und gewiss, auch wenn es Wüste und Dürr um uns ist. Müde und verzagt, kraftlos und ohne Hoffnung. Aus dem Wort Gottes schöpfen wir neue Kraft.
Und das heißt doch aus dem Bibellesen, aus ihrer persönlichen Stille, aus unseren Bibelstunden, aus unseren Gemeinschaftsstunden, da wo wir uns sammeln, aus unseren Hauskreisen, da wo wir es uns zusprechen, im Brief oder im persönlichen Trösten, da im Wort Gottes, fürchte dich nicht, der Herr ist mit dir. Das Zweite, auch wenn man sich ganz verlassen fühlt. Ich will jetzt ein wenig raffen und vom anderen reden. Da spricht Jesaja auch wieder in einem wunderbaren Bild davon, dass die Wüste, die uns so unbarmherzig und so unwirtlich immer wieder vorkommt, mit ihrer flimmernden Sonne, mit diesem trostlos grauen Sand, dass diese Wüste plötzlich erfüllt ist von der Gegenwart Gottes. Und darum ist das nicht bloß, dass das Wort Gottes in unser Ohr eindringt, sondern jetzt geht es noch darum, dass die Herrlichkeit Gottes in ihrem Leben Platz machen will. Und in der Wüste ihres Lebens, da wo sie sagen, bei mir sieht so dunkel und trostlos aus, seitdem mein Mann gestorben ist. Bei mir sieht so verzweifelt aus, seitdem meine Kinder mich im Streit verlassen haben. Und seitdem in ihrem Leben so viel Böses geschehen ist, was sie niederdrückt und das sie kaum verwinden können in der Empfindsamkeit ihres Herzens. In dieser Wüste will Gott seine Herrlichkeit offenbar machen. Ihr Leben soll eine Hütte sein, wo Gott da ist. Haben wir nicht oft ganz anders gehandelt? Wir haben gemeint, wir müssen uns nur einmal selber wehren und haben uns in diesen Stunden der Qual und der Traurigkeit und der Prüfung nicht gebeugt vor dem heiligen Gott. Und gesagt, Herr, jetzt zieh du ein und mach du mein zerbrochenes, wüstes Leben neu zu einer Stätte deiner Herrlichkeit. Mache eine Bahn, eine ebene Bahn unserem Gott. Räumen Sie weg, was jetzt das Kommen Jesu hindert. Und das ist ja der Grund, dass oft das sich gar nicht erfüllt. In der Traurigkeit ist nicht einfach so, dass Jesus einkehrt. Wir müssen die Hügel eben machen, die seinem Kommen im Wege stehen. Wir müssen unrechte Dinge bekennen. Darum hat Johannes recht mit seiner Botschaft. Das gehört mit hinein. Seit alters her, in der alten Kirche schon, stand Johannes der Täufer an diesem dritten Adventssonntag zur Vorbereitung der gläubigen Christen, dass sie jetzt die Hügel wegräumen, den Streit wegtun in ihrem Leben, vor Gott Sünde bekennen, aussprechen, dass der Weg gebahnt werden kann und er einziehen kann. Bereitet dem Herrn den Weg. Er will einkehren, die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Ich kann Ihnen das jetzt nicht beschreiben. Da müsste ich erzählen, wie das sündige Menschen erleben, wie Gott ihr Fleisch, ihr irdisches Leben erfüllt mit seiner göttlichen Gegenwart, wenn er kommt mit seinem Heiligen Geist, unser ganzes Leben durchwirkt, uns nicht bloß unser Herz erfüllt, sondern unsere Hände tätig macht, unser Gemüt mit Freude erfüllt. Das soll geschehen. Das ist das Trösten Gottes. Und das Letzte, auch wenn man nicht mehr zurechtkommt, da wird mir es ganz wunderbar, wie persönlich das Wort plötzlich zu uns gesprochen ist. Wir warten darauf, dass uns eine Kunde von Gott laut wird, wie die Welt weitergeht. Das war ja damals in einer dunklen Stunde des Volkes Israel. Und da vollzieht sich plötzlich eine Scheidung, dass Gottes Wort ruft und sammelt zu seiner Gemeinde. Das Geheimnis müssen Sie einmal verstehen. Es gibt keine Gotteszusage und keine Segenszusage für unsere Weltgeschichte. Da steht nur das Ernste darüber, dass diese Welt reift zum Gericht Gottes hin. Aber mitten in dieser Weltgeschichte sammelt Gott sein Volk. Gehören Sie irgendwo konkret zu einer Gemeinde? Ich muss das Ihnen auch sagen. Wir laden Sie ein, auch sich noch viel näher anzuschließen, in unsere Gebetsgruppen, in unsere Hauskreise. Aber Sie müssen das nicht nur hier tun. Sie können das auch in einem anderen Ort tun, aber eine lebendige, gläubige Gemeinde. Da müssen Sie einen Anschluss haben, weil das so wunderbar ist, wenn Gott sein Volk sammelt. Und davon heißt es hier am Ende dieses Abschnitt, das ist in Vers 10, euer Gott kommt gewaltig und sein Arm wird herrschen und er wird seine Herde sammeln. Ich weiß das immer wieder, wenn ich ein wenig nur weg bin, zu einem Dienst auswärts. Welch eine Freude das ist, wenn wir uns hier wieder sammeln. Das ahnen Sie gar nicht, für mich persönlich. Welch eine Stärkung und Ermutigung das ist, wie oft mir schon auch manche unserer jungen Leute Vorbild geworden sind im Glauben und mich angespornt haben, wie viel Kraft ich durch sie empfange. Das ist das Geheimnis der Herde Gottes. Und im Mittelpunkt dieser Herde Gottes steht der Hirte. Und das Bild ist so schön, wie er die Lämmer auf seine Arme nimmt. Dieses Bild ist ganz anders, als wir es vermuten. Kein Scheltwort. Er müsste doch eigentlich die Lämmer zusammenstauchen und sagen, ihr seid immer noch so mickrige Tiere, ja, nicht Viecher. Müsst ihr mal was werden, müsst ihr mal Wolle geben. Der Hirte hat Erbarmen mit den Schwachen, auch mit uns Schwachen. Da steht ja im Gleichnis vom verlorenen Sohn, dass er den nicht zusammenbrüllt, sondern einen Kuss gibt, ihm, dem schmuddligen Sohn, auf die Stirn. So groß ist der gute Hirte, der sie in diesen Adventstagen erquicken will. Das soll geschehen bei Ihnen, wenn Sie Frustrationen haben, wie man heute sagt, und müde sind und keine Hoffnung mehr haben. Dass er dieses Lamm an sich zieht, ganz nah und einhüllt in sein Gewand, dass nichts mehr geschehen kann. Das schönste Hirtenbild. Und dass er die Mutterschafe führt. Das ist schön, dass es Mutterschafe gibt. Mütter im Glauben. Und das Schwerste, was geschehen kann, wenn eine Mutter ihre Kinder nicht im Glauben führen kann. Ein wunderbares Bild derer, die andere weiter betreuen, junge im Glauben gekommene weiterführen zur Erkenntnis des Glaubens. Er wird seine Herde weiden. Das wird geschehen, dass da das Volk Gottes in unserer Welt ist und sich sammelt in dieser Welt, mitten in all den Ängsten und Traurigkeiten und fröhlich die wunderbaren Lieder singt. Sie dürfen sich bergen in der mächtigen Hand des guten Hirten. Amen. Und nun singen wir das Lied Gott sei Dank durch alle Welt, dass die Verheißungen Gottes erfüllt sind. Lied 11, die Verse 1 bis 4. Das ist unsere Bitte, lieber Herr, dass dies alles, was wir auch jetzt singen, nicht nur eben mit unserem Mund so hinausgesungen wird, sondern dass du kommst auch in die Traurigkeiten und Enttäuschungen unseres Lebens. Danke, dass du uns auch dies klar machst, dass manches von äußeren Illusionen zerbrechen muss.
und dass nichts bleibt, was auf Fleisch sich gründet. Auch unsere ganze Güte, die wir immer wieder meinen, vor dir nicht taugt. So mach uns dein Wort zur Basis eines neuen Lebens. Und komm du und sei Herr unseres Lebens und wirke in uns, so dass wir dies erleben und erfahren, wie du uns führst, an deiner Hand nimmst, ja trägst und hegst, auch da, wo wir nicht mehr weiter können, wo unsere Kraft erliegt. Und wie wunderbar, dass deine Herrlichkeit offenbar werden soll in der Wüste unserer Welt und unseres Lebens. Wir wollen dir danken, dass wir so voll Freude auch in die nächsten Tage gehen dürfen. Voll Spannung, was du uns austeilen wirst aus deinem Wort, womit du uns stärkst. Und zeig uns auch, wo andere sind, die dir gehören, die wir stärken dürfen, wo wir uns anschließen sollen, wo wir die Gemeinschaft suchen, in unserer Stadt und weit darüber hinaus, rund um diese ganze Welt. Dass wir erkennen, was deine Herde ist, wo Menschen Erfahrungen mit dir machen und dies uns bestätigen können, auch aus all dem Leid ihres Lebens, wie wunderbar dein Trösten ist. Gib uns auch jetzt Geschick und Gelingen, wenn wir in diesen Tagen anderen Freude bereiten wollen, zu denen gehen, die keine Hoffnung haben, dann bekräftige du dein Wort, dass Menschen zum Glauben kommen, zum Glauben an dich und gerettet werden. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun singen wir noch vom Lied 10, wie soll ich dich empfangen, den letzten Vers. Wir haben jetzt den gelben Notizenzettel über die Weihnachtszeit hinweg bis in den Januar. Er liegt vor Ihnen, da in dieser Ablage, und hinten liegen noch diese Zettel. Ich bin Ihnen immer dankbar, wenn Sie da keine Gesangbücher ablegen, dass man da sich frei bedienen kann. Auch keine gefundenen Handschuhe oder so. Das sollte frei bleiben, denn die Zettel müssen jetzt in die Hand von einem jeden. Wir sollten auch wissen, dass der zweite Gottesdienst entfällt dann während der Weihnachtsferien bis zum 9. Januar. Aber am 4. Advent haben wir noch den zweiten Gottesdienst. Tut uns immer leid, wenn nicht alle einen Sitzplatz finden. Im zweiten Gottesdienst geht es gut. Ich bin immer ratlos, ob ich was besser machen kann, aber Sie sind alle so anhänglich auf 9:30 und wollen so früh raus am Sonntagmorgen. Also gebaut wird hier nicht, das verspreche ich Ihnen. Gebaut wird nicht, das wäre noch mal schöner. Aber Sie könnten sich ja irgendwie geschickter anpassen, oder? Sie dürfen gern stehen. Wir machen nachher wieder die Fenster auf, dass es kurz durchlüftet vor dem zweiten Gottesdienst. Ich will Sie einladen, das steht nicht auf dem Notizenzettel, zu einer Gebetsgemeinschaft, die wir immer dienstags haben, vor der Bibelstunde. 7:15, 7:15. 19:15 heißt es auf Hochdeutsch. Da freuen wir uns, wenn Sie da dabei sind. Da beten wir auch für konkrete persönliche Nöte. Zwei Gebetsgruppen, die sich bilden. Merkwürdig, dass das so viele ohne Gebet können. Also ich kann es nicht. Wir haben auch immer die Gebetsgemeinschaft vor dem Gottesdienst. Mich wundert es, dass Sie das können ohne brüderliches oder schwesterliches Gebet. So viele, die allein sind und über das Alleinsein klagen. Also ich lade Sie ein, Dienstag, steht leider nicht auf dem Zettel, auf dem gelben. Dann sind Freundesbriefe von Dr. Kilgus hinten, auch auf der Ablage, das sind weiße Blätter. Dann liegen hinten jetzt die Einladungen zu einem Jugendmissionstag, den wir hier am Ende Februar haben. Da kommt der Patrick Johnson, der dieses großartige Buch, dicke Wälzer, geschrieben hat, Gebet für die Welt. Dieses Nachschlagewerk über die Missionssituation in allen Ländern. Wir hoffen, dass das auch für manche junge Leute eine Klärung wird, wo Gott sie braucht. Vielleicht ist deshalb im Leben auch manche so verbaut, weil Gott noch viel mehr will, dass wir hinaussenden. Ich las einen Satz neulich von einer Frau, die sagte, wo man in der Welt reist, trifft man deutsche Hilfsgüter an. Aber die Zahl von Missionsboten wird immer kleiner. Die deutschen Christen meinen, Waren seien wichtig. Und sie vergessen, dass wir eine Botschaft haben, die wir in die Leiden der Welt zusätzlich auch hineinrufen wollen. Die Jugendmissionstag, dass Sie das mitnehmen, bekannt machen unter jungen Christen in Ihrer Nähe. Heute Abend wollen wir noch einmal einen lauten Schrei tun. Der Platz vom letzten Mal geht leider nicht, weil in der Stiftskirche ein Konzert ist. Deshalb können wir uns auch nicht in der Stiftskirche treffen. Und wir müssen die Zeit umändern. Aber Sie können es ja behalten. Wir treffen uns um 17:30 Uhr. Können Sie es behalten, nicht um 17 Uhr, wie angekündigt. 17:30 Uhr heute Abend, das ist 17.30 Uhr auf Hochdeutsch. Und wir treffen uns gleich an dem Platz, wo wir singen, bei der Commerzbank, und zwar gegenüber von Lorenz und Wagner in der Oberen Königstraße, ich glaube Juwelier Jacobi heißt das, das Renitenztheater oder irgendwas, da sind wir an der Seite. 17:30 Uhr mit den Posaunen, wollen Adventslieder singen, wir sind dankbar, wenn Sie ein wenig uns helfen. Es gibt auch immer gleich eine Atmosphäre, wenn Sie da schon stehen, und dann bleiben die anderen Leute auch gerne stehen. Wir haben noch diese Weihnachtskassetten von Jona mit zwei Weihnachtsansprachen von mir und zwei Jahreswechselansprachen. Das ist, wenn Sie so etwas suchen, genau für gedacht eigentlich für Menschen, die vielleicht auf dem Weg des Suchens sind im Glauben, in den Weihnachtstagen zum Weitergeben. Die sind da drüben bei den Kassetten. Und unser Opfer ist heute für den Evangeliumsrundfunk. Ich habe mich so gefreut an der Funkbude. Ich gemerkt habe, wie viele das ausgenutzt haben. Und an der Fernsehsendung, die anlässlich der Funkbude ausgestrahlt wurde. Ach, es wird so viel gesprochen, warum wir so viel Wert drauf legen in den Medien, das Evangelium. Wissen Sie, von Gott wird ein Haufen geschwätzt in den Medien. Das wissen wir. Es wird auch viel kirchliche Gottesdienste zelebriert. Uns geht es um missionarische Sendungen, wo Menschen gezeigt wird, so wie es Ulrich Parzani dort in seiner Kurzansprache tat. Was Not tut, eine Umkehr. Da waren wir so dankbar, dass das gelungen ist, und wir wollen das Werk des Evangeliumsrundfunks, das ganz aus Spenden getragen wird, auch durch unser Opfer heute unterstützen, dass die frohe Botschaft des Evangeliums noch viel erreichen kann. Beim Hinausgehen, das ist oft ein Platzproblem unserer Türen. Ich stelle mich extra ein bisschen so weg, dass ich nicht den ganzen Ausgang wie ein Pfropf blockiere. Wer will da vorbeigehen und wer mir eine Hand geben will, der soll zu mir herkommen. Nicht, dass einer meint, ich will eben nicht im Weg stehen. Ich stehe auf der Seite und dann kann ich all die grüßen, die gerne noch grüßen. Ich freue mich besonders auch die, die ich noch nicht kenne. Die ich kenne, da ist nicht so nötig wie bei denen, die ich nicht kenne. Schön. Und nun wollen wir um den Segen Gottes bitten. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.